Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Ah ja, man hört mich. Sehr schön. So fühlt sich also ein Film, wenn er gezeigt wird und auf die Zuschauer guckt. Für all die mich nicht kennen, ich bin André Weber. Mein Spitzname ist Anderle. Ich bin einer der Ältesten hier in der Gemeinde. Also, der Gemeindeältesten. Wir haben noch die Martha, aber die ist heute, glaube ich, nicht da, gell? Nee, aber wir haben ein paar Leute, die sind älter als ich. Vielleicht können gerade mal ganz kurz Elli und Shari winken. Wo seid ihr denn? Guck mal da. Applaus für die beiden. Ja, die beiden haben prinzipiell Applaus verdient, aber wir applaudieren auch deshalb, weil die letztes Wochenende verheiratet wurden. Und es war eine sehr große Ehre für mich, die beiden zu verheiraten. Und es war ein sehr schöner Gottesdienst und es war vor allem auch eine sehr schöne Hochzeit, weil es eine sehr kulturell gemischte Hochzeit war, nämlich iranisch-deutsch. Ja? Und ich glaube, es gibt keine zwei Kulturen, die weiter auseinander sein können als die deutsche und die iranische Kultur, wenn es darum geht zu feiern. Ein Iraner, also es braucht zwei Iraner. Einer macht so und der andere fängt an zu tanzen. Ja? Und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Hochzeit. Also die Kulturen sind sehr unterschiedlich. Ich bräuchte mal ganz kurz den Johannes Hindal. Wo ist der denn? Komm mal kurz nach vorne, Johannes. Wir haben auch Applaus für den Johannes, der weiß nichts davon. Apostel Paulus schreibt in einem seiner Briefe, dass wir uns grüßen sollen mit dem heiligen Bruderkuss. Und auch, keine Angst. Paulus vor 2000 Jahren in Israel, es war eine sehr andere Kultur als heute. Und wir haben als Haus des Herrn diesen Bruderkuss in unsere Kultur heute übersetzt, umgewandelt und haben das zum heiligen Fistbump gemacht. Und wir haben das dann gesteigert zum heiligen Fistbump mit Explosion. Ja? Zeig mal, wie wir das bis jetzt gemacht haben. So, ja. Und der Johannes hat gestern auf der Hochzeit, auf der wir gestern waren, ja, wir gehen jedes Wochenende auf eine Hochzeit, hat er mir gesagt, na gut, Anderle, der Fistbump mit Explosion ist ja ganz okay, aber der, wie du ihn machst, das ist so einer wie ein Lehrer, der versucht, seinen Schülern zu sagen, ey, uncoole Art und Weise, dass die Schüler auch gleich verstehen, okay, der hat halt keine Ahnung. Und der Johannes hat mir gestern gezeigt, wie der Fistbump mit Explosion wirklich geht und richtig lässig aussieht. Und den werden wir heute üben. Ja? Okay, also es ist also nicht, also dieser Fistbump, der alte, ist vielleicht mehr so die Autobombe. Und dieser Fistbump ist mehr so eine Kollision. Ja? Also die Explosion geht so auseinander. Und ich würde euch einfach einladen, jetzt eine Minute Zeit zu nehmen, und einfach mal rumzulaufen, jemanden zu begrüßen und zu sagen, schön, dass du da bist. Okay, mach das mal bitte. Dankeschön, Johannes. Familie Schneiberg nochmal. Schön, dass Sie da sind. Okay, ihr dürft wieder eure Plätze suchen. Ich hoffe, ihr habt euch die Nummern gemerkt. Schön. Die Freude im Herrn ist unsere Kraft. Das ist, was in der Bibel steht und das erleben wir auch durch solche Aktionen. Gott ist ziemlich cool, Gott ist ziemlich genial und wir dürfen uns freuen. Wir müssen nicht super steif in der Kirche sitzen, wir können richtig uns freuen und es auch rauslassen. Und das ist ein Lobpreis für Gott. Ich möchte kurz beten. Gott, wir danken dir für diesen Gottesdienst, vor allem dafür, dass heute ein Taufgottesdienst ist. Herr, du sagst in deinem Wort, dass im Himmel mehr Freude ist über einen, der umkehrt, als über 99, die schon umgekehrt sind, Herr. Und deshalb wollen wir uns heute dieser Freude bewusst machen, die auch einfach herrscht im Himmel, wenn heute diese vier, mittlerweile fünf Personen, heute besiegeln, ja, ich möchte mit Jesus leben und für Jesus leben und Jesus lebt in mir. Herr, wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort und dass du uns beschenkst heute Morgen, Herr. Du bist voller Segen, Herr, und du hast so viel Segen für uns, dass wir es gar nicht fassen können. Lass uns etwas davon heute mitnehmen, Herr. Verändere uns. Amen. Also heute haben wir Taufgottesdienst. Erstmal herzlich willkommen, alle Täuflinge, ja, dass ihr heute da seid und euch traut, bei dem Wetter taufen zu lassen. Vielleicht können unsere Taufkandidaten mal ganz kurz aufstehen, dass jeder sie mal gesehen hat. Da haben wir Martha und Thorsten, wir haben Vincent, wir haben Monika hier oben und wir haben auch den Ulrich. Ja. Genau, Thorsten hat einen Regenschirm dabei, es wird dir nicht helfen. Ich möchte auch ganz herzlich die Familien begrüßen. Die müssen jetzt nicht aufstehen, die dürfen vielleicht mal ganz kurz winken, wer Familienmitglieder sind. Auch da nochmal ein Applaus. Schön, dass Sie da sind. Ganz toll. Liebe Kommilitonen, liebe Freunde, Kumpels, Brieffverwandtschaften und wer noch alles da ist. Schön, dass ihr und dass Sie alle gekommen sind. Vor allem auch herzlich willkommen, Gemeinde Haus des Herrn, dass ihr auch da seid. Wir werden heute ein bisschen, oder nee, nicht bloß ein bisschen, wir werden heute über Veränderung sprechen. Veränderung ist so ein menschlicher Prozess, jeder verändert sich mit der Zeit. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht, die das veranschaulichen können. Das erste Foto ist noch relativ einfach zu erraten, wer das ist, ne? Es ist ein bisschen hell, vielleicht erkennt man es trotzdem. Angela Merkel, sie sah damals anders aus, als sie heute aussieht. Vielleicht noch der nächste Klick, ich bin mal gespannt, wer den erkennt. Tipps aus dem Publikum, wer das sein könnte. Rainer Kallmund. Reni. Applaus für Reni. Und alle Jungs, schämt euch was. Die Frau hat es als erstes erraten. Rainer Kallmund. Es gibt noch ein drittes Foto, das ich mitgebracht habe. Bud Spencer. Das da ist Bud Spencer. Bud Spencer, als er noch Olympiaschwimmer war. Also die drei Personen, die wir jetzt gesehen haben, man hätte zahllose andere Fotos noch bringen können. Und ich habe bewusst kein Vorher-Nachher-Foto mit den einzelnen Leuten gemacht. All diese Menschen haben sich im Laufe der Zeit mehr oder weniger natürlich verändert. Das ist normal. Ja? Veränderung ist was Normales. Und jeder von uns erlebt es Tag für Tag. Momo, gib's zu. Du erlebst es Tag für Tag, du veränderst dich. Wir feiern heute gemeinsam den Taufgottesdienst. Und wir haben fünf Menschen heute Morgen hier, die in den letzten Wochen, Monaten eine Entscheidung getroffen haben. Und zwar, sie wollen Jesus nachfolgen und sie wollen mit Jesus ernst machen. Und all diese fünf Leute haben eine Veränderung durchlebt. Ja? Aber der Punkt heute Morgen ist, diese fünf Leute haben keine natürliche Veränderung durchlebt, wie vielleicht Angie oder Rainer oder Bud. Ja? Diese fünf Leute haben nicht eine reine natürliche Veränderung durchlebt, sondern eine übernatürliche Veränderung durchlebt. Gott hat sie berührt, Gott hat sie verändert. Und wenn Gott einen Menschen berührt und verändert, dann ist es eine übernatürliche Veränderung. Also wir haben Thorsten, wir haben Martha, den Vincent, wir haben die Monika, wir haben den Ulrich. Und alle Menschen hier im Saal, die Jesus ihren Herrn und Erlöser und größten Schatz nennen, haben eine übernatürliche Veränderung in ihrem Leben erlebt. Und es ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Jeder Einzelne, der diese Erfahrung gemacht hat, ist eine Schöpfung 2.0. So ist heute mein Schlagwort. Du bist Schöpfung 2.0, wenn Jesus Christus in dein Leben eingezogen ist und wenn du Jesus Christus dein Leben geschenkt hast. Und da möchte ich euch ein paar Bibelstellen einfach vorlesen, die euch wohl bekannt sind. Du bist Schöpfung 2.0, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Johannes 3,16 ist wahrscheinlich der meist zitierte Bibelspruch aus Gottes Wort. Und ich liebe diesen Vers, ich versuche ihn so oft wie möglich zu zitieren, weil er das Evangelium so richtig schön in einen Satz packt. Das Evangelium, die gute Botschaft, ist so herrlich, gnädig und großzügig. Das Evangelium, an das wir Christen glauben, ist so herrlich, liebevoll und einfach. Die Bibel lehrt uns das, oder lehrt mich, dass meine Sünde mich trennt von Gott und dass Jesus stellvertretend für mich gestorben ist, damit ich seine Gerechtigkeit auf mein Leben angerechnet bekomme und dass meine Sünde mit ihm am Kreuz getragen wurde. Das Evangelium ist so einfach, es sagt, wenn ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist und für meine Sünden die Strafe getragen hat und ich das annehme, dann habe ich ewiges Leben bekommen. Es geht nicht sehr viel einfacher und es geht nicht sehr viel gnädiger. Alles okay? Geht's dir gut? Also, soll man dir irgendwas bringen? Nee? Okay, gut. Und das Coole ist, das Evangelium ist nicht einfach nur ein Evangelium der Vergebung, sondern es ist ein Evangelium der Wiederherstellung. Meine Sünden wurden mir nicht nur vergeben, damit ich nicht mehr die Last meiner Schuld mit mir rumtragen muss, sondern das Evangelium lehrt mich, dass ich freigesetzt wurde von Sünde und von dem Zorn Gottes, um mit Gott in eine Beziehung treten zu können, die vorher mit meiner Sünde nicht möglich war. Jesus Christus hat vor 2000 Jahren am Kreuz für jeden, der es annimmt und der ihn annimmt als seinen Erlöser, die Möglichkeit wiederhergestellt, mit Gott in Beziehung zu treten. Und zwar nicht mit dem Gott auf der Wolke mit dem weißen Bart, sondern mit dem Gott, der von sich selbst sagt, ich bin ein Vater, der seine Kinder liebt und komm in meine Arme, ich möchte mit dir zusammen sein. Im ersten Buch Mose lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat und dass er mit ihm Gemeinschaft hatte. Und ich glaube, das ist unsere allererste Berufung als Christen, mit ihm zusammen zu sein und seine Gegenwart zu genießen. Also das Einzige, was ich tun muss, meine Sünde bekennen und glauben, dass Jesus für meine Sünde ein und für alle Mal bezahlt hat. Punkt. Das ist das Evangelium. Also alles ist ein Geschenk aus Gnade heraus. Ich muss und kann mir Gottes Gnade und Gunst nicht erarbeiten. Er schenkt sie mir. Und das ist dann der Zeitpunkt, den die Bibel die Bekehrung nennt. Und da möchte ich jetzt weitergehen. Paulus schreibt über die Bekehrung etwas sehr Interessantes. Im zweiten Korintherbrief beschreibt es hier etwas genauer, was bei der Bekehrung eigentlich geschieht. Und da steht Folgendes, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 16 bis 17. Und für alle ist er, Jesus Christus, gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Schöpfung 2.0. Das Alte ist vorbei. Steven 1.0 ist irgendwann Vergangenheit geworden und Steven 2.0 wurde geboren. Joel 1.0 gibt es nicht mehr. Joel ist auf einmal Joel 2.0. Siehe, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Also die Bekehrung ist nicht einfach ein natürlicher Prozess, ja, wir haben darüber nachgedacht und dann bekehren wir uns zu Gott, ja, und dann verändern wir uns ganz natürlich, sondern die Bibel lehrt, es ist eine übernatürliche Sache, es geschieht ein Wunder. Wenn du Christ bist und sagst, ich warte noch auf mein erstes Wunder, vergiss es, hast du schon erlebt, du kannst auf dein zweites Wunder warten, weil das erste Wunder, das geschehen ist, ist, dass Gott eine neue Schöpfung aus dir gemacht hat. Gott tut ein Wunder, wenn er uns lebendig macht. Er nimmt jemanden wie den Vincent, ja, war vorher Vincent 1.0 und er macht Vincent 2.0 draus, was super genial ist. Becky, findest du es gut? Ja, ist gut, ne? Vincent ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus schreibt im Epheserbrief Folgendes, das ist meine Lieblingsbibelstelle. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. In einem Moment war der Vincent noch tot in seiner Sünde. Ja, er war wahrscheinlich schon immer ein netter Kerl. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er immer schon ein sehr sozialer Typ war und so weiter. Aber sein großes Problem war Sünde in seinem Leben und er war tot in dieser Sünde. Im einen Moment und im anderen Moment sagt Gott, okay, und jetzt schnappe ich ihn mir. Und er öffnet ihm die Augen, er gibt ihm Leben, er macht ihn lebendig und Vincent wacht auf, öffnet seine Augen, empfängt den Heiligen Geist und bekommt ewiges Leben geschenkt. Und auf einmal haben wir Vincent 2.0 vor uns. Ja? Vincent 2.0 ist der mit dem Bart. Der alte Vincent ist Geschichte. Der neue Vincent ist eine neue Schöpfung, er lebt jetzt für Jesus. Da ist was passiert. Ja, das ist der große Unterschied. Auf einmal lebt nicht mehr Vincent für sich, sondern auf einmal lebt Vincent für Jesus. Und das ist keine natürliche Veränderung. Vincent hat sich nicht nur verändert. Die Bibel wählt folgende Worte dafür. Vincent wurde von Gott verwandelt. Metamorpho. Ja? Vincent wurde metamorpho. Er wurde verwandelt. Kommt aus diesem griechischen Wort und es heißt so viel wie Verwandlung, Neugestaltung. Und dieser Begriff, der bezeichnet zum Beispiel die Verwandlung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Okay, das sind zwar Schmetterlinge, ist ein kitschiges Wort, aber es ist trotzdem eine gute Veranschaulichung. Vincent wurde von einer Raupe zu einem Schmetterling. Ja, Monika wurde von einer Raupe zu einem Schmetterling verwandelt. Jeder Einzelne, der in diesem Raum sitzt und sagt, ja, Jesus Christus, ihm gehört mein Leben und er ist mein größter Schatz, er ist mein Erlöser und Retter. Du warst mal eine Raupe und du bist jetzt ein Schmetterling. Ich habe so coole Clips im Internet gefunden. Kennt ihr das große Krabbeln? Da gibt es doch diese dicke Raupe. Ja? Und der spinnt sich ein und dann kommt er aus dem Kokon raus. Und er fällt runter, immer noch so dick wie vorher, mit so ganz kleinen Flügeln. Und er sagt, ich bin der Schmetterling, ein wunderschöner Schmetterling. So ist es nicht. Ich habe den Clip extra nicht gewählt. Du bekommst nicht einfach nur so Mini-Flügelchen, bist genauso dick wie vorher. Siehst nicht genauso aus, bloß dass du einen kleinen Zusatz bekommen hast, der dir nichts bringt. Sondern Jesus Christus hat aus dir, wo dein Leben vielleicht unschön aussah und wo deine Handlungen, deine Gedanken, deine inneren Motive unschön aussahen, hat er es komplett verwandelt und aus einer dicken, hässlichen Raupe wurde ein wunderschöner Schmetterling. Was heißt das für uns ganz praktisch? Ich war heute im Gottesdienst und der Typ da vorne hat erzählt, wir sind alle Schmetterlinge. Zwei Dinge, die ich hervorheben möchte für euch, was extrem von Vorteil ist, wenn man Schmetterling ist. Erstens, als Schmetterling siehst du extrem anders aus als eine Raupe. Raupen sind schön, Schmetterlinge sind schöner. Vielleicht Vincent und Ulrich, Monika, wen haben wir noch? Thorsten und Martha. Wahrscheinlich können eure Freunde und Verwandten und Bekannten schon bestätigen, dass sich eure Außenwirkung verändert hat ab dem Zeitpunkt, als Jesus in euer Leben gekommen ist. Manche sehen es als positive Veränderung, manche als negative Veränderung, aber es hat eine Veränderung stattgefunden. Eure Außenwirkung ist eine andere. Ihr wurdet verwandelt. Ich möchte uns als Christen dazu einfach aufrufen und ermutigen, dass wir uns bewusst werden, dass wir verwandelt wurden, dass wir Schöpfung 2.0 sind und dass wir entsprechend unserer Berufung, unserer Außenwirkung anpassen. Soll dein ganzes Kollegium Ellbogengesellschaft sein? Egal. Du sollst derjenige sein, der Liebe, der Sanftmut, der Demut ausstrahlt. Freu dich über ein ätzendes Kollegium, weil dann fällt es noch mehr auf, dass du anders bist. Unsere Außenwirkung soll den Heiligen Geist, der in uns wohnt, ausstrahlen. Ich möchte euch ermutigen, heute Morgen ganz kurzes Gebet zu sprechen, in etwas so, Heiliger Geist, hilf mir, dich in die Welt zu tragen. Das ist deine Berufung als Christ, das ist deine Berufung als Schmetterling. Das klingt kitschig, gell? Zweiter Punkt, was Raupen von Schmetterlingen extrem unterscheidet, es ist von enormem Vorteil für den Schmetterling, dass er nach seiner Verwandlung fliegen kann. Ja, er sieht nicht nur toll aus, sondern er kann auch fliegen. Und das kann alles Mögliche bedeuten, aber stell dir einfach mal vor, nicht in einem Kafka-Kontext, sondern in einem Bibel-Kontext, du wachst morgens auf und auf einmal hast du riesengroße Flügel. Das ist eine enorme Überraschung und dann ziehst du dich an, du merkst, ach, das mit dem Hemd ist nicht so cool. Ja? Schneidest dir hinten so Löcher rein und es geht dann doch irgendwie. Du gehst vor die Haustür und ganz von selbst fangen deine Flügel an zu schlagen und du fliegst zu deiner Arbeitsstelle. Es ist cool, man spart Kohle für öffentliche Verkehrsmittel, Spritgeld. Man sieht die Dinge von oben, man hat einen guten Überblick. Und du wirst extrem beeindruckte Kollegen an deinem Arbeitsplatz vorfinden, wenn du auf einmal durchs Fenster reingeflogen kommst. Wenn Gott dich verwandelt, dann schenkt er dir Flügel. Wenn Gott dich verwandelt, dann schenkt er dir die Möglichkeit zu fliegen und über deinen Problemen zu stehen. Wie oft benutzt du deine Flügel nicht, wenn du eigentlich dieses Privileg hättest, über deine Probleme zu fliegen und zu sagen, hey, dieses Problem ist da, Aber weißt du was? Gott ist viel größer, Gott hat alles in seiner Hand, seine Perspektive ist die viel klarere Perspektive. Ich benutze jetzt meine Flügel und ich fliege hoch zu Gott und gucke mit ihm gemeinsam runter auf meine Probleme und lache ein bisschen. Wenn wir zu Gott kommen, dann schenkt er uns seine Perspektive. Wenn wir einfach in unseren Problemen sitzen bleiben, in unseren Situationen sitzen bleiben und die Wellen um uns herum und die Berge um uns herum betrachten, dann werden wir schnell eingeschüchtert. Aber wenn wir unsere Flügel benutzen, dann können wir aus Gottes Perspektive blicken. Ich möchte dich ermutigen, das zu machen, in deinem Alltag. Also du kannst über den Problemen stehen und du kannst Gott näher kommen. Das ist das Coole, dass wir vor unserer Bekehrung getrennt von Gott waren. Wir hatten schon immer dieses Gefühl, da fehlt irgendwas und dann empfangen wir ewiges Leben und wir können auf einmal ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst vor Gott treten und können zu ihm sprechen und können mit ihm reden, können mit unseren Problemen, unseren Sorgen und unserem Dank zu ihm kommen. Das sind deine Flügel. Du kannst Gott nahe kommen. Du kannst den Boden verlassen und kannst ihm entgegengehen. Als Schöpfung 2.0 hast du Zugang zu Gott, dem Vater. Ich möchte einfach jeden Einzelnen, der das schon erlebt hat, der Christ ist, möchte ich ermutigen, jetzt eine Minute die Augen zu schließen und einfach darüber nachzudenken, wo Gott dich verwandelt hat, wo Gott in dein Leben aktiv eingegriffen hat, wo Gott dich getragen hat und mit seiner Gnade dir geholfen hat. Nimm dir eine Minute Zeit, mach die Augen zu, denk drüber nach, was Gott schon getan hat in deinem Leben. Stell dir vor, wo du wärst ohne Gott und sei doch einfach mal eine Minute lang einfach dankbar. Ich mach mit. Gott, wir danken dir, dass du unsere Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelst, unsere Zukunftsangst in Zuversicht, Herr. Danke, dass du uns vom Tod ins Leben gerettet hast, dass du unsere Sünde getragen hast am Kreuzen, dass du uns lebendig gemacht hast, Herr. Wir dürfen dir unsere Sünde geben und du hast uns deine Gerechtigkeit angerechnet, auf unser Konto überwiesen, Herr. Und Gott, wir danken dir dafür, dass wenn du uns betrachtest, dass du in uns die Gerechtigkeit deines Sohnes siehst und nicht mehr die Sünde, die in uns herrscht. Ich möchte jeden Einzelnen einladen, der diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, heute Morgen zu sagen und zu beten, ich möchte dieses Leben empfangen, ich möchte diese Vergebung empfangen. Du kannst es jetzt in deinem super bequemen Stuhl tun, du kannst auch nachher zu uns kommen, wir beten und reden gerne mit dir. Aber der Punkt ist einfach der, wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, dann kannst du, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für deine Sünde gestorben ist, kannst du sagen, ich bin ein Sünder, vergib mir, ich brauche Vergebung. Ich glaube, dass du für meine Sünde gestorben bist. Komm in mein Leben. Du bist eingeladen, das zu beten, jetzt in diesem Moment oder nachher mit uns auch noch zu sprechen und nachzufragen, was das eigentlich bedeutet. Das Wunderbare ist, dass nachdem Gott aus dir und mir Schöpfung 2.0 gemacht hat, nicht das letzte Wort gesprochen ist. Gott macht aus uns nicht nur Schöpfung 2.0, die Verwandlung geht weiter. Es gibt noch jede Menge Updates. Und das ist sehr, sehr cool. Nachdem er eine neue Schöpfung aus dir gemacht hat, gibt es Schritt für Schritt weitere Updates. Und das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18. Wir Christen aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn Jesus an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Ich wiederhole es nochmal. Wir Christen aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Die Veränderung geht weiter. Nach deiner Bekehrung ist es nicht so, dass du schon der perfekte, glückliche, erfüllte Superchrist bist. Den gibt es eh nicht. Den gibt es erst im Himmel, ja, wenn wir merken, dass wir nichts bringen können. Sondern es geht Tag für Tag weiter. Indem wir Jesus Christus immer besser kennenlernen, werden wir Schritt für Schritt immer Jesusmäßiger, also immer mehr wie Jesus. Das ist unsere Berufung als Christen. Wir sollen verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeiten, das Bild Jesu. Immer mehr werden wie Jesus Christus. Gilt für Männlein wie für Weiblein. Man kann als Frau werden wie Jesus. Das betrifft natürlich nicht den Bartwuchs, sondern es geht um die Eigenschaften, es geht um seine Beziehung mit Gott, es geht um das Dienen anderen Menschen gegenüber. Gott ruft uns, Jesus immer ähnlicher zu werden. Indem wir in der Bibel lesen, lernen wir ihn besser kennen und werden mehr wie er. Klammer, indem wir in der Bibel lesen, darüber beten und die Bibel in unser Leben sprechen lassen. Bibellesen allein lässt dich nicht wachsen, sondern wenn die Bibel in dich hineinkommt und in dich hineinspricht. Indem wir mit ihm reden, beten, lernen wir ihn besser kennen. Wir werden mehr wie er, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wenn wir ihn anschauen. Indem wir ihn zum Vorbild nehmen, lernen wir ihn besser kennen und werden mehr und mehr wie er. Indem wir tun, was er sagt, lernen wir ihn besser kennen und werden mehr und mehr wie er. Und auch hier gilt, es ist keine natürliche Veränderung. Man kann es vielleicht nach außen hin noch so irgendwie hinkriegen, dass man super heilig aussieht, ja, und dass man das irgendwie so nach außen trägt. Und Jesus hat zu solchen Leuten gesagt, ihr seid wie Gräber, außen schön angestrichen, aber innen drin stinkt's. Ja? Wenn wir es aus eigener Kraft versuchen, sind wir nur wie übertünchte Gräber. Es ist nicht ein natürlicher Prozess, sondern es ist ein Prozess, den Gott in uns vollbringt. In diesem Text, den wir gerade gelesen haben, steht, es geschieht vom Herrn, dem Geist, vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist verändert uns Tag für Tag, wenn wir Jesus nachfolgen. Ich möchte uns einfach am Ende dieses kurzen Inputs ermutigen, dass wir danach streben, täglich Jesusmäßiger zu werden. Und zwar in der Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns danach streben, ob Täuflinge oder einfach nur ein normales Gemeindemitglied, ihn besser kennenzulernen. Lasst uns diese Updates downloaden, die Gott für uns bereit hat. Diesen Segen, die Korrektur, die Ermutigung, die Zusprache, die Heilung, ja, einfach alles, was er für uns hat. Lasst es uns downloaden und uns Jesusmäßig updaten. Er möchte uns segnen und er möchte, dass wir in diesen Segen weitergehen. Und das ist das, was ich jetzt gesagt habe, war eigentlich bloß Einleitung zu dem, was wir heute feiern, nämlich die Taufe. Und da möchte ich gerade mal die 5 Taufkandidaten nach vorne bitten. Können nach vorne kommen. Applaus für die 5. Dürft ihr euch hier hinstellen und selig lächelnd in die Menge schauen. Diese 5 Menschen, ich darf sie gerade mal kurz vorstellen. Wir haben hier den, ich mache es einfach nach der Reihe, den Thorsten, die Martha, Monika, den Ulrich und den Vincent. Diese 5 Menschen haben in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie sie von Raupen zu Schmetterlingen wurden. Ja, und ich kann bestätigen, ich habe mich mit fast allen von ihnen schon getroffen in letzter Zeit und mich mit denen unterhalten. Und man kann die Flügel optisch nicht sehen, aber man spürt extrem, dass da Schmetterlinge vor einem sitzen. Man spürt extrem, dass hier Menschen sind, die von Gott verwandelt wurden, die von Gott zu einer neuen Schöpfung gemacht wurden und die einatmen, ausatmen, Jesus Christus. Einatmen, ausatmen, Heiliger Geist. Einatmen, ausatmen, Dankbarkeit dafür, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und damit nicht ich bloß die ganze Zeit erzähle, wollen wir uns auch gleich noch anhören, was die 5 hier zu erzählen haben. Es ist extrem, eine extreme Freude zu sehen, wie diese 5, ich treffe mich öfter mal mit dem Vincent und da kann ich das sehr stark bestätigen, bei den anderen müsst ihr als Freunde und Bekannte das bestätigen. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Vincent zum Beispiel, stellvertretend für die anderen, sich ein Update nach dem anderen runterlädt. Es ist der Hammer. Ich treffe mich alle paar Wochen mit dem Vincent und wir treffen uns, beten miteinander, reden miteinander und tauschen tiefe Geheimnisse aus, die ich jetzt auch gleich erzählen werde. Nein. Und Treffen für Treffen, nicht bloß Treffen zu Hause bei mir, sondern jedes Mal, wenn ich den Vincent sehe, merke ich, okay, mehr downgeloadet, mehr runtergeladen. größeres Herz, mehr Wissen, mehr mit dem Heiligen Geist erlebt. Und das ist extrem cool. Ja, dickerer Bart, genau. Genau. Was wir heute gehört haben in diesem Input, ist, was wir nachher sehen werden in der Taufe. Die Taufe ist ein Ritual, ist ein Zeichen, ist ein Symbol. Und dieses Ritual drückt aus, ich bin mit Christus gestorben, ich tauche unter. Und es drückt aus, ich bin mit Christus lebendig geworden und ich werde am letzten Tag mit ihm auferstehen. Ich tauche wieder auf. Das ist das Zeichen dafür. Nachher werden wir nicht einfach nur 5 Leute unter Wasser tunken und hoffen, dass sie wieder hochkommen, sondern wir werden vor der Welt und vor der unsichtbaren Welt und vor Gott proklamieren: Gott, du hast eine Veränderung stattfinden lassen. Diese 5 sind gestorben mit dir am Kreuz und sie sind als neue Kreatur auferstanden und sie werden am letzten Tag auferstehen und ewiges Leben empfangen von dir. Wir nehmen uns ein paar Minuten Zeit für euch, ja, und hören euch zu, was ihr so zu erzählen habt. Ich habe mich am Montag mit denen getroffen, bei Sonnenschein war das noch, bei einem netten Kaffee oder Tee bei euch. Ihr seid so Teetrinker, was ich nicht verstehe, morgens um 9, aber egal. Ihr werdet verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ihr habt schon ein bisschen erzählt und ich hab euch einfach eine Hausaufgabe mitgegeben. So, überlegt euch, was wollt ihr erzählen am Sonntag? Ich wechsle mal das Mikro. Eins, zwei? Ja, wunderbar. Und ich möchte mit der Monika anfangen. Vielleicht kannst du gerade mal hier kurz herkommen. Applaus für Monika. Monika, kannst du uns ganz kurz erzählen, wo du herkommst und wie du nach Mannheim gekommen bist?
Ich komme aus Litauen. Ich bin ein Pflegekraft bei Ganters, bei Familie Ganter. Und ja, ich war schon bei ihnen im 3 Monate und ich bin wiedergekommen.
Okay, man kann es so sagen. Sie hat sich vor ein paar Monaten bekehrt und jetzt kommt sie zurück und lässt sich hier taufen. Das ist ziemlich cool. Vielleicht kann auch gerade mal kurz die Familie Ganter winken, dass man auch sieht, wer da gemeint ist. Genau, der Matthias ist heute da. Matthias, durch eure Familie ist viel Segen gekommen und Gott wird euch dafür belohnen. Das ist eine extrem coole Sache, dass durch eine Pflegefamilie Leben für die Pflegekraft kommt. Das ist doch mal ein super Twist. Okay, und wie ist es dann passiert, dass du dich für Jesus entschieden hast?
Das war so, dass die Ulrike hat mir so vorgeschlagen, in der Bibel zu lesen, was ist, was ist die Jesus, was ist Glaube und alles. Und dann habe ich mich entschieden, für Jesus entschieden. Ja. Und dann war es ein bisschen schwieriger Zeit. Ich brauchte eine Seelsorge. Ja, und ich hatte Angst vor Dunkelheit. Ich spürte, dass jemand hinter mir ist. Ich sah einen riesengroßen Schatten in der Nacht und so. Ich hatte Geräusche gehört und nach dem Seelsorge war alles so weg.
Ein ganz praktisches Beispiel dafür, was passiert, wenn Jesus Christus in unserem Leben wirkt. Das Evangelium sagt, und das Wort Gottes sagt, dass da, wo Gottes Liebe ist, dass keine Angst mehr sein kann. Und das hat Monika erlebt und das ist extrem schön. Und heute möchtest du dich taufen lassen als Zeichen dafür, dass Jesus dein Herr und Erlöser ist. Wunderbar. Applaus für Monika. Okay, Thorsten, ich gebe dir einfach das Mikro und erzähl uns einfach, was Jesus in deinem Leben gemacht hat.
So, guten Morgen zusammen. Erstmal finde ich super, dass so viele Leute da sind. Man sieht es ja gar nicht, wenn man da hier so in den Reihen sitzt. Also es ist echt voll super. Ja, ich bin aufgewachsen in einer evangelischen Familie, bin auch oft in die evangelische Kirche gegangen, aber trotzdem von Jesus eigentlich nie was gehört. Ist schade. Und so musste ich dann selbst so ein bisschen auf die Suche gehen, hatte so das Verlangen nach mehr, nach Jesus und nach was Höherem, was mir die evangelische Kirche nicht gegeben hat. Wurde aber noch konfirmiert hier in R2 in der Konkordienkirche, also eigentlich gerade einen Steinwurf entfernt von hier. Und das hat mir aber dann auch nicht wirklich weitergeholfen. Und dann hatte ich Glück, dass ich Klassenkameraden hatte, die in die Freie Baptistengemeinde in Mannheim Ostheim gegangen sind. Vielleicht war der ein oder andere schon mal da. Da komme ich eigentlich her und da bin ich dann mit in die Jugendgruppe gegangen. Hab da die ersten Sachen über Jesus erfahren und das war echt eine coole Zeit. Und im Jahr 2006 bin ich dann in die USA gegangen als Austauschschüler für ein Jahr und hatte da auch eine ganz nette Betreuerin, die mich gleich dann bei unserem ersten Treffen gefragt hat, ob ich nicht mit in die Kirche kommen will mit ihr. Und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich mit. Jugendgruppe lernt man ja Leute kennen und so weiter und so fort. Und ab da habe ich dann eben angefangen, auch regelmäßig sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Habe allerdings so eine Lernphase erst durchgehabt und habe mich da noch nicht für Jesus entschieden. Bin dann 2007 zurückgekommen aus den USA und bin dann auch weiterhin in die Baptistengemeinde gegangen und sonntags dann auch immer in den Gottesdienst. Und dann, witzigerweise, habe ich jetzt gerade letzte Woche jemanden getroffen, mit dem ich mich zusammen bekehrt habe. Und da hat sie mir dann nochmal das genaue Datum sagen können, und zwar am 7. Oktober 2007 war das. Also ist cool, dass ich das eigentlich noch weiß, oder? Ja, und Anderle hat beim Treffen von uns am Montag gefragt, wie ich das geschafft habe, 4 Jahre in die Baptistengemeinde zu gehen, ohne dass sie mich irgendwann in den See gestoßen haben. Und ist schon eine berechtigte Frage, aber es ist ja nicht so, dass man gezwungen wird dazu, sondern dass eine freiwillige Entscheidung ist. Und irgendwas hatte mich dann doch immer zurückgehalten. Ich wusste nicht was, aber irgendwie habe ich mich mit dem Gedanken nicht so wohl gefühlt. Bin dann weiter eben in die Baptistengemeinde gegangen, habe angefangen, mehr in der Bibel zu lesen, zu beten und so weiter und so fort. Dann, großer Zeitsprung, habe ich dann Martha kennengelernt, 2010. Und wir sind dann zusammengekommen. Ja. und dann bin ich so halt auch zu Hause des Herrn gekommen. Und dann haben wir uns irgendwann entschieden, dass es irgendwie doof ist, nicht in die gleiche Gemeinde zu gehen, weswegen ich dann jetzt fest hier auch zu Hause des Herrn gekommen bin. Ja, weil es ist ja auch eine tolle Gemeinde. Und ist meine Beziehung zu Gott immer intensiver geworden. Ich habe noch mehr in der Bibel gelesen, noch mehr gebetet, habe hier wirklich tolle Leute kennengelernt. Was aber auf der anderen Seite für mich auch nicht so gut war, weil ich angefangen habe, mich zu vergleichen mit anderen Leuten. Hatte irgendwie immer mehr so das Gefühl, hey, ich lese in der Bibel von all den tollen Leuten, die tolle Sachen machen und ich sehe bei Haus des Herrn so tolle Leute, zum Beispiel Vincent, der sich jeden Sonntag am Paradeplatz mit der Gitarre setzt und da Worship macht. Also, und da habe ich mir gedacht, so, ah, aber was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Hat dann irgendwie so dieses Denken entwickelt, wo sind eigentlich meine Werke, was ja ganz schlecht ist für den Glauben. Habe so angefangen, mich an meinen Werken zu messen. Und dann war das Frauenencounter. Da war ich nicht dabei, aber da war Martha dabei und war natürlich komplett geflasht, als sie dann von dem Frauenencounter wieder nach Hause kam. Und dann hatten wir eine kleine, große Meinungsverschiedenheit und dann hat sie mich gefragt, was denn eigentlich mit ihr los ist, und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie gesagt, hey, das ist totaler Schwachsinn, was du da erzählst, und es ist so und so, ich habe beim Encounter gehört, es ist so und so und so und so. Und dann hat sie mir sozusagen den Kopf gewaschen und sie hat mir dann wirklich 5 oder 10 Minuten später hat sie mir dann gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, was ich eben gesagt habe, es war wirklich Gott, der durch mich gesprochen hat. Und das fand ich total krass, und in dem Moment habe ich dann noch ein zweites Mal Jesus mein Leben übergeben. Und jetzt bin ich frei und das ist cool. Und deswegen lasse ich mich heute taufen.
Wunderbar. Also das nächste Encounter kommt bestimmt. Wenn du in einer Beziehung bist wenn du ein Junge bist und du bist mit einer Frau in einer Beziehung, dann geh als erstes aus Encounter, sonst bekommst du den Kopf gewaschen. Ja, musst du aufpassen. Martha, komm gerade mal her. Martha, du bist seit ein bisschen länger als der Thorsten natürlich im Haus des Herrn und du hast auch einiges erlebt. Erzähl mal.
Also genau, ich heiße Martha. Ich bin zu Hause des Herrn, komme über die Reni, die ich im Studium kennengelernt hatte. Meine Eltern sind katholisch und wir sind jede Woche in die katholische Kirche gegangen. Ich habe auch mit 8 in so einer Singschule angefangen in der katholischen, wo man halt sehr viel geistliche Musik macht. Und ich habe gemerkt, okay, da ist mein Gott irgendwie näher und ich habe verstanden, es gibt Gott, aber habe den in der katholischen Kirche irgendwie nicht so gefunden. Es gab dann Momente in meiner Schulzeit, da war ich sehr krank, da war ich in so einem Heim, also ja, eigentlich so eine Kur, und da waren auch sehr viele Schwestern, die dann auch gebetet haben, und ich habe gemerkt, okay, da ist irgendwas dran und ich wollte dem irgendwie nachfolgen, aber dann wurde ich gesund und habe gemerkt, okay, oh ja, jetzt brauche ich eigentlich Gott nicht mehr, und ja, bin so einem Gedanken der Leistung irgendwie verfallen. Ich habe gedacht, je gesünder ich bin und je mehr ich leiste und je mehr ich performe, umso besser ist es irgendwie und gar nicht auf geistlicher Ebene, sondern dachte ich, okay, als Mensch komme ich irgendwie weiter. Das hat auch zu der Entscheidung geführt, dass ich BWL angefangen habe, in Mannheim zu studieren, wo sehr viele Leute mit diesem Lebensentwurf studieren, was es dann nochmal schwieriger macht, weil man immer tiefer in diese Spirale einfach reinkommt. Ich dachte, okay, ich muss mehr machen und es gab einfach einen Moment nach einem Jahr Studium, wo ich gesagt habe, okay, ich bin völlig fertig, ich schaffe nichts mehr und das war echt schlimm. Zum Glück hatte ich die Reni in meinem Studiengang, die auch Neurodermitis hatte und deswegen haben wir uns kennengelernt. Ich hatte es irgendwann angesprochen, was für eine Creme nimmst du denn so? Und irgendwann kamen wir ganz unverbindlich auf das Thema Gott und ich meinte so, ja, Gott finde ich gut. Und dann hat sie gemeint, komm doch mal mit zu HDH und dann bin ich ein paar Mal mitgegangen und dann kam, wie gesagt, dieser Flash, wo ich völlig fertig war und hat sie gemeint, okay, Martha, du musst jetzt klar Schiff machen. Entweder du entscheidest dich jetzt dafür oder da ändert sich nichts, nur noch schlimmer. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es... dass ich vor Gott nicht leisten muss, dass dieser Leistungsgedanke totaler Mist ist, dass es einen nur kaputt macht. Und ja, habe die beste Entscheidung getroffen, so in den letzten Jahren, neben Thorsten, aber den ich ja auch dadurch kennengelernt habe, dass ich Christ bin. Es hat sich total viel verändert in meinem Leben. Ich bin viel glücklicher und meine Beziehung zu Gott macht mein Leben total reich. Ich war jetzt letztes Jahr im Auslandssemester, ein halbes Jahr, wo ich einfach ein halbes Jahr nur Zeit hatte, Sachen zu machen, die gut sind. Also ich hatte auch eine ganz tolle Gemeinde von Kanadiern gegründet. Also es zieht sich so durch. Und ich hatte in einer Nacht so einen ganz krassen Traum. Ich bin aufgewacht und ich hatte Todesangst. Ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich? So um 4 Uhr morgens. Und Gott hat mir ein Lied geschenkt. Also ich habe noch nie ein Lied geschrieben. Ich weiß nicht, wie es geht. Das kam einfach. Und ich dachte, ich habe das jetzt schon so ein halbes Jahr unter Verschluss gehalten, könnte man sagen. Ich immer dachte, ah nee. Und ich habe so das Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, dass ich euch das mal vorspiele. Und wenn die Technik an ist, dann würde ich euch das sehr gern vorspielen und vorsingen.
Vielen Dank, Martha. Cool, sehr cool. Ulrich, komm mal her. Der Ulrich, der kam vorhin vor dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, hallo, ich bin der Ulrich, ich würde mich gern taufen lassen. Und Applaus erstmal dafür. Ich kenne dein Alter nicht, aber du bist der Oldie in der Runde, eindeutig, und du bist aber spontan wie ein Junger. Und vielleicht kannst du uns einfach ein bisschen was davon erzählen, wie du jetzt so spontan auf diese Idee kamst, dich heute taufen zu lassen.
Ja, ich bin 52. Ja, ich habe darum gebetet, dass ich mich heute taufen lassen kann. Das hat sich angedeutet, jetzt, also in den letzten Monaten hat es mich so ergriffen, dass ich einfach auch auf den Rat eines Freundes von der Trinitatis-Gemeinde einfach darum gebetet habe, dass der richtige Zeitpunkt da bald kommen wird, und so ist es ja relativ schnell geschehen und dann auch noch im Rhein. Mannheim, ich bin ja nicht gebürtig von hier, wie ihr hört, ich komme aus dem Ruhrgebiet, aber ich habe in Mannheim ein paar schöne Sachen erlebt, und hier auch dann nochmal im Rhein getauft werden zu können. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, die kann jetzt nicht dabei sein, weil es so spontan ist, aber ja, die... Wir leben am Bodensee, ich arbeite in Mannheim, und ja, sie hat sich sehr gefreut und mir natürlich schon allen Segen gewünscht, dass es auch klappt. Ja.
Ulrich, vielleicht kannst du ganz kurz noch erzählen, was Jesus in deinem Leben gemacht hat. Also wo war für dich die Verwandlung von der Raupe in den Schmetterling?
Jupp. Vielleicht ganz kurz, meine Eltern sind Atheisten, aber die waren so feige, die wollten auf jeden Fall nicht auffallen, und deswegen waren wir in der Kirche, und ich bin so in der evangelischen, nicht? Ich meine, ich bin meinen Eltern da nicht böse, die haben da nicht viel Courage mitbekommen, die sind so sozialistisch, atheistisch erzogen worden, aber die konnten dazu nicht stehen. Also ich wurde getauft, da war ich 7 und auch konfirmiert, das ging vollkommen spurlos an mir vorbei. Bis auf die 320 Mark damals, glaube ich. Ne? So. Und allerdings war ich mit 10 Jahren zweimal auf Freizeiten. Meine Eltern haben uns dahin geschickt, weil es billig war, Arbeiterschicht, wir hatten wenig Geld. Aber da war ein gewisser Wolfgang Bühne, der ist gar nicht so unbekannt, ein Verleger und Buchautor, ein leidenschaftlicher Evangelikaler. Damals war der noch nicht bekannt, aber der hat uns zu Fußball- und Betfreizeiten mitgenommen, mein Bruder und mich. Jesus wurde von dem Augenblick, war verankert in meinem Leben, spielte aber keine Rolle. Ich habe dann wild gelebt, mit viel Saufen vor allen Dingen, Frauengeschichten. Mit 30 musste ich dann hier in Mannheim bei den anonymen Alkoholikern anklopfen und fragen, ob ich mitmachen darf, dass ich nicht mehr saufen muss. Das hat wunderbar geklappt. Gott kam da schon in mein Leben, weil die anonymen Alkoholiker bieten ja empfehlen ja Gottvertrauen und die Suche nach Gott. Aber ich blieb schon lau. Ich habe mich mehr für Psycho interessiert, Buddhismus war sexy und so. Also ich habe so eine laue Nummer geschoben. Das ging nicht wirklich gut, aber es hat irgendwie so funktioniert. Ich kam so mit heiler Haut scheinbar davon. Und im Jahr 2007 bekam meine Frau Krebs. Und also sie lebt noch, ja, aber das war natürlich massiv. Und ein christlicher Freund von mir, von den AAs, der was zu sagen hat, der sagt, weißt du, Ulrich, wir leben nicht im Jahr 2007 nach Christus, wir leben im Jahr 2007 mit Christus. Und das hat mich umgehauen, und ich habe mir vorgenommen, ich muss die Bibel kennenlernen, ich will das wissen, stimmt das? Dass es Leute gibt, die die Bibel mit auf die Insel nehmen würden, wenn sie nur ein Buch nehmen dürften. Und das ist 5 Jahre her, und meine Frau ist von dem Krebs genesen, und ich habe mehr gebetet und mehr die Bibel gelesen. Und also ich will mal so sagen, es ist einfach ganz klar, er hat mich gerufen. Und ja. Und die meisten sind so alt wie mein Sohn, aber ich mag euch hier schon sehr. Also ja, danke.
Also wir freuen uns über jeden, der über 50 ist, und es ist total cool, dass du dich einfach jetzt traust, hier mit nach vorne zu stehen und nachher mit in den Reihen zu gehen. Wir finden garantiert jemanden, der dich auch dann mittauft. Vincent, komm zu mir, erzähl.
Jo, und zwar ja, also ich muss gleich erstmal am Anfang so einen kleinen Schwenker machen Und zwar war ich nicht immer so sozial, wie der Anderle angemerkt hatte.
Also ich kenne bloß die Geschichte, wie er nackig durchs Schwimmbad rennt.
Das hat ja jetzt nichts mit asozial zu tun. Also nee, und zwar war es so, dass wir früher, hatte ich viel dumm Zeugs im Kopf und da war halt so eine Begebenheit, da war ich glaube ich so 13, 14 Jahre alt und da war ich mit ein paar Kumpels, sind wir auf eine Scheune geklettert und haben dort geraucht. Und dann ist halt die Zigarette irgendwie aufs Scheunenstroh gefallen und dann ist uns eingefallen, dass das vielleicht ein bisschen blöd war, dort in der Scheune zu rauchen. Und genau, und dann war es so, dass wir abgehauen sind und dass die ganze Scheune mit allem Inhalt abgebrannt ist und es war eine niegelnagelneue Scheune. Und wir sind abgehauen und wir haben nicht die Polizei gerufen, nicht die Feuerwehr gerufen. Wir wurden dann noch von der Polizei irgendwie erwischt und verhört, aber wir haben alles abgestritten und sie haben uns auch nicht rangekriegt. Und wir haben uns dann gesagt, ey, wir verraten das niemandem, wir tun das absolut begraben und das bekommt nie jemand mit. Und ja, das hat nicht geklappt. Und genau, aber erstmal war es dann auch wirklich so, wir haben das wirklich begraben und wir haben es auch irgendwie verdrängt und vergessen. Und Jahre später, da war ich dann so 19 oder so, das war gerade zu der Zeit, wo langsam Schule fertig geworden ist und wo ich gemerkt habe, Mensch, irgendwas fehlt ganz krass in meinem Leben. Und ich habe mich dann irgendwie auf die Suche nach Gott gemacht. Also es war nicht so, dass irgendwas ganz schrecklich, ganz schlimm war, aber ich habe einfach gemerkt, es fehlt irgendwas. Und dann habe ich angefangen, Gott zu fragen, hey Gott, wie zeigst du dich mir? Es gibt so viele Wege, Buddhismus, alles mögliche und ich war nie der Typ, der irgendwas ausschließen wollte oder so. Und genau, und ich habe angefangen, nach Gott zu fragen und habe ihn gefragt, dass er sich mir doch bitte zeigt. Und dann hat er mir genau diese Situation geschenkt und das war richtig cool. Ich hatte damals, bin ich gerade mit einer ehemaligen Freundin zusammengekommen und ihren Vater hatte ich auch sehr gerne. Und um die Geschichte kurz zu machen, hat sich herausgestellt, dass die alte Scheune ihrem Vater gehört hatte. Und das war halt eine scheiß Situation, ja. Und ich habe mir das dann erstmal angehört und die haben dann erzählt so, oh ja, war damals voll schlimm und so, ja. Und ich habe nur gedacht, oh ja, das müssen ja echt Assis gewesen sein. Und genau, und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss da echt Buße tun. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich mich überwunden hatte, das zu machen. Und dann bin ich zu Ortwin hin, so heißt ihr Vater. Und genau, und habe ihm das gesagt und habe gedacht, hey, jetzt werde ich echt einen Kopf kürzer gemacht und ich brauche mich da nicht mehr blicken zu lassen. Und dann habe ich das erzählt und das war dann so eine krasse Situation, weil der Ortwin, der ist Christ von ganzem Herzen und der hat mir dann einfach gesagt, Vincent, ich will jetzt einfach nur nach der Bibel handeln und dir verzeihen. Und ich habe in seinen Augen, in seinem Herzen gespürt, dass das wirklich von Herzen kommt und dass das eine Liebe ist, die er mir da gerade entgegenbringt, die nichts Menschliches hat und die keiner von uns, ich nicht, Anderle nicht, die niemand in sich trägt, sondern die nur Jesus Christus schenkt. Und das war mein Riesenwendepunkt, an dem ich gesagt habe, hey, ich will mehr von diesem Jesus erfahren. Und dann hat es noch eine Weile gedauert. Ich habe angefangen, der Bibel zu lesen. Es haben angefangen, Leute für mich zu beten. Die Becky hat auch viel für mich gebetet. Und dann hat es noch eine Weile gedauert und im letzten September hat mich Jesus dann voll ins Leben gerufen und da bin ich von ganzem Herzen dankbar. Genau.
Es sollte uns alle ermutigen zu hören, dass ein Ortwin, einfach nur mit der Antwort, ich verzeihe dir jetzt, sein Schmetterlingssein nach außen getragen hat und dass es so einen großen Effekt hat. Ist einfach super genial. Wir müssen nicht die größten Wunder tun. Es reicht schon, wenn wir jemandem verzeihen und es kann ein Leben verändern. Und Gott kann dadurch ein Leben verändern. Coole Stories. Schön, was Gott in eurem Leben macht und auch schön einfach zu wissen, hey, wir werden weiter erleben, wie Gott in eurem Leben wirkt. Ich bin davon überzeugt, dass heute für alle fünf ein Schritt sein wird, ein Wachstumsschritt und ein Gehorsamschritt, der viel Segen bringen wird. Wir wollen jetzt einfach noch gemeinsam für die fünf beten. Ich bitte auch gerade das Leiterteam mit nach vorne zu kommen, gemeinsam für die fünf zu beten. Ihr dürft, am besten steht mit auf und während wir hier vorne beten, lasst uns einfach als Gemeinde gemeinsam und gemeinsam beten. Vielleicht kommt noch jemand zu mir nach drüben, dann bin ich nicht so allein. Danke. Schön.